Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Juhu!
Das Sequel.
Fantasy-Filmfest, Schüssel.
Ja.
Zum Zweiten.
Jetzt habe ich schon 4 Minuten aufgenommen, da muss ich mir jetzt irgendwas raussuchen für so einen Cold-Opener.
Ach, da war nichts dabei. Total öde gewesen.
Ja. Schnickschnack. Ja, geil, Alter. Wir bringen den zweiten Teil von dem ganzen Fantasy-Filmfest-Gedöns, was wir geguckt haben. Mhm. Und wir haben ja schon gesagt, es war eine ganze Menge. Mhm. Und wir haben, wie das letzte Mal, die beiden Herren am Start. Erik und Dennis, hi.
Hi.
Herr Erik, Herr Dennis.
Guten Tag.
Guten Tag. Dennis sieht wirklich aus wie ein Herr heute.
Ja, ja. Das ist anständig.
Soll ich die Brille noch aufsetzen?
Setz mal die Brille auf. Setz mal kurz auf.
Business Mode. Jetzt Clark Kent, pass auf.
Haha, Brillenschlange.
Oh.
Darauf habe ich nur gewartet.
Wow.
Ba-ba-ba-ba-busted!
Nur weil ich unseren Azubi als Brillenschlange bezeichnet habe.
Ja.
Hat er gleich wieder abgesetzt, ganz schnell.
Ja.
Schisser.
Traurig. Schisser ist schon das Nächste.
Ja, ich hätte es auf jeden Fall durchgezogen hier.
Na, aber jetzt braucht er ja seinen Superhelden-Alter-Ego jetzt. Deswegen muss die Rolle ab.
Ja.
Die Haarlocke ist auch verschwunden.
Klar, kennt
Kommt hier gleich noch einmal den Anzug aufreizen und dann geht's los.
Nicht schlecht. Ja, geht durch, die seriöse Nummer.
Ja.
Cool.
Alright.
Du trägst auch nochmal so eine Brille ab und zu, Erik, oder?
Ich habe eine Arbeitsplatzbrille, ja.
Eine Arbeitsplatzbrille?
Eine Arbeitsplatzbrille, das klingt wichtig.
Naja, das weil einfach, weil die Augen unterschiedlich gut sind und ich sonst Kopfschmerzen kriege. Und wenn ich nur auf den Bildschirm gucke.
Ach so, weil du viel auf den Bildschirm gucken musst. Okay.
Mhm. Okay. Wenn du die abnimmst, rennst du aber nicht im Kreis die ganze Zeit, oder?
Nein.
Okay. Ja, danke.
Sehr lustig.
Gut. Ja, Fantasy Filmfest von Lee eingeleitet. Machen wir, oder was?
Machen wir.
Hm?
Und ich glaube, den haben 3 von uns gesehen. Sympathy for the Devil.
Yes.
Jo.
Kommt hin, ne? Guest, ja. Dennis und ich haben den geguckt.
Nur Erik ist diesmal raus.
Ja. Entschuldigung. Wie konntest du den auslassen? Das ist doch hier.
Ja,
ach, war zeitlich nicht drin, ne?
War zeitlich nicht drin.
Ja, okay. Aber hätte dich wahrscheinlich schon auch interessiert.
Ja.
Weil die beiden Hauptdarsteller, die kennt man, und das ist ja nun wirklich jetzt auf dem Fantasy-Filmfest nicht bei allen Filmen so.
Mhm.
Und dieser Film hier ist recht prominent besetzt.
Hättest du wahrscheinlich auch irgendwann nachgeholt, oder? Oder wirst du nachholen?
Werde ich
nachholen. Ist einer von den Filmen, denke ich mal, die du auch so dir zu Hause angeguckt hättest irgendwann.
Ja.
Mhm.
Und gerade der eine Herr, den haben wir hier nun wirklich oft, das ist Nicolas Cage.
Yes.
Der spielt hier eine Figur namens The Passenger.
Mhm.
Und der andere Prominente ist Joel Kinnaman. Der spielt The Driver, passenderweise. Und die Handlung sieht so aus, dass Joel Kinnaman im Gespräch mit seinem Sohn ist. Die fahren im Auto. Er ist auf dem Weg, den Sohn bei seinen Eltern abzusetzen, weil die hochschwangere Frau ist schon im Krankenhaus. Die kriegt nämlich gerade das zweite Kind. Und nachdem er den Sohn abgesetzt hat, fährt er also Richtung Krankenhaus. Unterwegs ruft sie ihn auch immer wieder an. Man merkt schon, die ist hart in den Wehen und er sagt natürlich, hey, ich beeil mich, ich komme so schnell wie möglich und ich bin gleich da. Und dann kommt er im Krankenhaus an, will eigentlich gerade aussteigen, setzt sich hinten auf die Rückbank ein Typ ins Auto. Das ist dann The Passenger, Nicolas Cage. Und der zückt auch gleich eine Waffe und sagt, pick a card. Und er weiß halt überhaupt nicht, was abgeht, logischerweise. Denkt sich erstmal so, was will der Typ? Und mit der Waffe ist natürlich einigermaßen bedrohlich. Und er sagt halt, hey, ich habe hier einen Notfall. Meine Frau ist in dem Krankenhaus, kriegt unser zweites Kind. Ich muss da schnell hin. Und er sagt halt so, nee, jetzt such dir eine Karte aus. Dann irgendwann einigt er sich oder sagt er eine Karte. Nick Cage zieht die Karte, die er genannt hat, aus dem Jackett und sagt dann so, ich bin jetzt deine Abendplanung, weil die Nummer im Krankenhaus muss ohne dich passieren, fahr los. Und dann fährt er los, widerwillig. Und so nach und nach geht hier draußen gerade die Putz-Action ab oder was auf der Straße? So viel zur Idee, das Fenster offen zu lassen. Geil.
Atmo.
Ja, Atmo. Ich freue mich schon aufs Abmischen. Juhu. So, dann fahren die beiden los und dann beginnt so eine Art Roadtrip. Und gleichzeitig irgendwo auch Kammerspiel, weil es geht wirklich im Schwerpunkt um diese beiden. Und es sieht so aus, dass der Passagier ihm immer wieder signalisiert, dass er was über ihn weiß. Und der Fahrer ist aber völlig ahnungslos. Mhm. Und blickt nicht, was er von ihm will. Und so nach und nach in dem Gespräch und dann auch in den Stationen, die die durchlaufen, erfahren wir, was es mit diesem Verhältnis auf sich hat und ob das wirklich so ist, wie es am Anfang aussah. Viel mehr kann man, glaube ich, nicht erzählen. Also außer, dass doch, ich glaube, was so die Mentalität von dem Passagier angeht, ist schon wichtig zu wissen, dass der extrem gewaltbereit ist. Die werden irgendwann, weil der Fahrer zu schnell fährt, werden die von der Polizei angehalten und der Polizist macht es dann nicht lang, weil der Passagier ist schon ohne Rücksicht auf Verluste unterwegs und die haben halt ein klares Ziel vor Augen, oder er zumindest. Und da darf er auch nicht aufgehalten werden. Mhm. Und deswegen sterben da auch Leute unterwegs. So gesehen passt der Film dann damit ins Line-Up vom Fantasy Filmfest. Alter, ich mach gleich das Fenster zu. Er dreht da jetzt hier seine Hunden um Block oder was?
Der räumt,
they see me roll.
Der räumt hinter Nick Cage jetzt gerade auf.
Ich hab wirklich. Toll, wenn er jetzt da draußen zumindest rumgeschossen würde, weißt du, dann wäre das irgendwie ein passenderer Abmo, aber jetzt hier so ein.
Das wäre aber ein sehr langsamer Drive-By auf jeden Fall.
Ja.
Wenn er rumschießt, also.
Darf's nicht vergessen, man hat hier einen hohen Rentneranteil.
Ja, gut, zumindest. Stimmt, ja.
Das ist wie. Vielleicht in so einem Rollator unterwegs, also.
Das ist wie diese Security-Autos, die so, keine Ahnung, Schrittgeschwindigkeit fahren und versuchst damit einen Drive-By zu machen, Alter, und dann wegzufahren. Das ist auf jeden Fall ein ambitioniertes Vorhaben.
Ja. Ja, ich glaube, inhaltlich würde ich wirklich nicht mehr erzählen, weil sonst spoilert man definitiv was.
Also das Motiv, warum Nicolas Cage, wo er hin will und so, ist ja eigentlich noch recht harmlos. Das lassen wir weg, ja. Das, was er sagt.
Das, was er ihm anfangs so sagt.
Ja, ja.
Ja, aber also das ist, glaube ich, in dem Moment, wo er es sagt, schon klar, dass das nicht die eigentliche Motivation ist.
Aha. Spoiler.
Keck. So, Regisseur des Films war ein Israeli namens Yuval Adler. 6 Credits. Davon 4 Langfilme, das ist auch echt ungewöhnlich, finde ich. Sonst hast du ja immer bei so 6 Credits irgendwie 5 Kurzfilme und dann erster Featurefilm, aber der hat schon 4 Langfilme gemacht. Mhm. Bethlehem war, meine ich, sein erster und The Operative, den kenne ich sogar, also ich habe ihn nicht gesehen, aber da war ich zwischenzeitlich mal ins Casting involviert. Das wurde dann später abgegeben, aber da ist eine Menge deutsche Beteiligung. Das ist ein Film mit Diane Krüger, wo so eine Spionin spielt.
Ist das ein lupenreiner Thriller?
Ich glaube nicht. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Aber ich habe das Drehbuch gelesen, immerhin.
Was soll das?
Ja, und The Secrets We Keep könnte man wahrscheinlich auch kennen. Der ist auch noch von dem. Und jetzt eben dieses Jahr Sympathy for the Devil. Also, wenn
warte
dann...
Warte kurz, ich verstehe dich nicht.
Ey, wenn nachher die Straße unten nicht blitzblank ist, schiebe ich aber einen Hass, echt.
Sollte sie auf jeden Fall, ja.
Also wenn der jetzt nochmal vorbeifährt, mache ich wirklich das Fenster zu.
Ja, Digga, du bist nervig. Ja mit einer Poolreiniger-Gegend, eine Poolreiniger-Gegend gezogen. Da musst du auch schon mal, musst mit so einem Geräusch mal klarkommen.
Warum bin ich denn hier in einer Poolreiniger-Gegend?
Ja, weil hier in der Nachbarschaft werden halt Rasen gemäht, Pools gereinigt und so. Das sind so.
Ich habe hier noch nicht einen Pool gesehen. Außerdem ist hier nebenan ein
Krankenhaus. Im Wedding wurde nie irgendwas sauber gemacht. Insofern, das sind jetzt komplett,
das stimmt,
neue,
ja.
Komplett neue Geräusche, die du wahrnimmst.
Ja, aber Update bezüglich der Wilmersdorfer Zelda. Mhm. Dennis meinte, die ist auch sehr gewaltbereit.
Die ist auch gewaltbereit?
Ja, die greift scheinbar Leute an.
Ja, hier war heute Morgen kleine Schlägerei unten mit ihr.
Ach so.
Habt ihr die
aber nicht mit dir?
Habt ihr die aus Moabit mitgenommen oder was? Umgetopft?
Nee, also das ist jetzt eine andere, aber die ist anders schwierig.
Okay. Das ist ja auf jeden Fall stark, dass du hier umziehst und ich hier in den Hausflur rennen muss. Wenn die aufnehmen. Und mich irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich
muss schon ein bisschen aufpassen.
Das ist ein super Lied, danke. Ja.
Vielleicht musst du hier bald aus einem Fenster irgendwie Schützenhilfe geben und sie ablenken oder so.
Ja, wir machen das wie bei der Zombie-Apokalypse.
Du musst sie ablenken und woanders hinschießen, ja.
Brauchst du wohl einen Teleskop-Wanderstock jetzt demnächst.
Sehr stark auf jeden Fall, ja. Jetzt muss ich mir Tränengas zu. Ja, kann ich mir von Till leihen.
Wie heißt die Episode? Red Flag? Oder?
Auf jeden.
Unbedingt.
Jede Red Flag.
Wird alles mitgenommen.
Die es so gibt. Ja. Geschrieben hat das Luke Paradise. Der heißt wirklich so.
Schöner Name.
Ja. Ist sein erster Credit. Und jetzt gibt er das. Der hat aber 8 Upcoming in seiner Vita auf IMDb. Mhm. Das hier war aber sein Debüt. Und bei den Upcoming ist dann auch noch was dabei. Das nennt sich Ballad of Bonnie and Clyde.
Okay.
Keine Ahnung, was das werden soll. Aber der scheint demnächst ziemlich busy zu sein. Ja, und ansonsten kann ich noch erzählen, dass sie das ursprünglich in New York drehen wollten. Im Winter. Dann wurde es aber nach Las Vegas verlegt. Und bei einem Q&A hat der Regisseur wohl erzählt, dass es wenig überraschend, wenn man den Herrn verfolgt, also Nicolas Cage, das war natürlich seine Entscheidung, hier mit roten Haaren aufzulaufen. Mhm. Der kam halt einfach so ans Set. Das ist so Classic Nick Cage, Alter. Voll, ja. Und sowieso ist dieser Film für Fans von Nicolas Cage und vor allem von seiner, nennen wir es jetzt mal, extravaganten Art, wie er dann doch manche Rollen verkörpert, die kommen,
Grube, ja.
Ja, die kommen hier schon auf ihre Kosten. Also das ist schon halt Nick Cage doing Nick Cage Stuff. Das ist stellenweise echt hart unterhaltsam, finde ich. Jetzt ist aber so, dass ich die Handlung so semi finde. Also, oder jetzt nicht die Handlung per se, weil man kommt schon echt gut durch den Film, finde ich, nur wie die das gestrickt haben, was da inhaltlich passiert, weißt du, mit der Auflösung dann auch. Mhm. Das finde ich ganz schön dünn. Und auch leider ein bisschen inkonsequent, weil dann hätte er ja anfangs anders auf ihn reagieren müssen, finde ich. Aber das wäre jetzt eben alles ein Spoiler und das kann man wahrscheinlich verschmerzen. Ich finde jetzt nicht, dass der Film ein derbes Highlight ist, aber gerade für Fans von Nicolas Cage sehenswert auf alle Fälle. Wie seht ihr das? Dennis? Aber
mich hat er super unterhalten.
Ja?
Ja. Also ich war Fan. Das war für mich einer der besseren dieses Jahr.
Mhm.
Ich weiß nicht warum. Irgendwie hat mich dieses Meme-Potenzial sehr unterhalten und ich fand auch den Gewaltgrad ganz geil. Und
wieso sagst du dieses Jahr? Das war dein erstes. Also voll anstecken genau. Lassen von unserem Gehate.
Sonst gucke ich die Filme dann ja meistens zu Hause.
Ja gut, du kennst ja schon eine Menge Fantasy-Filmfest-Stuff, der da lief, ja.
Ja, klar.
Aber so, ja.
Okay.
Hat mir gut gefallen.
Guess?
Mir geht's sehr ähnlich. Also ich fand während des Films natürlich, ist mir aufgefallen, dass diese Handlung eigentlich total generisch ist. Aber dieser Fremde, der dann im Auto sitzt, auf der Rückbank und dann anfängt, diesen Familienvater zu terrorisieren, das ist einfach mal Nicolas Cage.
Ja, eben.
Und
ja.
Das wiederum ist mega geil, dass das Nicolas Cage ist, weißt du? Und er hat Nicolas Cage-Dings macht, so wie du gerade sagst. Und halt, wenn er so ein Lied hat mitsingt, dieses I Love the Nightlife und so und halt so völlig ausrastet und dann so völlig drüber ist mit dem Gesichtsausdruck gerade und mit einer Reaktion, die er zeigt, dann macht das natürlich übel Spaß. Jeder andere Schauspieler, der diese Rolle gespielt hätte, wäre dieser Film nicht toll gewesen. Aber Nicolas Cage wertet den mit seiner Art komplett auf. Aber die Story an sich, die Handlung und so, ja, ist so, Dennis würde jetzt sagen, Collateral auf Wish bestellt. Das wäre wahrscheinlich sein Vergleich, aber diesen Vergleich will ich natürlich nicht bringen. Also ansonsten
ist natürlich Filme in die Richtung gab es natürlich schon echt zuhauf.
Ja, ein besserer halt vor allem.
Hm?
Besserer halt vor allem.
Besserer als den jetzt hier?
Ja, ja. Von der Story, von der Handlung.
Ja,
von
bestimmt.
Schauspieler.
Also eben vor allem, was so das die Verstrickung in der Story angeht, das ist hier halt schon eigentlich ziemlich dünn.
Mhm.
Aber ich bin da bei dir. Man kann da wirklich gut drüber hinwegsehen, weil halt Nicolas Cage involviert ist.
Das ist es, ja.
Mhm. Ist trotzdem kein Bombenfilm, finde ich. Also
nee, Bombenfilm ist er nicht. Aber ich hatte hier auch schon gut Spaß und ich finde gut,
dass diese,
wir haben ja drei Filme gesehen an dem Tag und es ist gut, dass der halt in der Mitte war. Dadurch hat es so ein bisschen so einen aufgelockerten Modus. Das war genau der richtige Film, den man irgendwie nicht als erstes guckt, sondern irgendwo als zweites oder drittes. Dafür war es perfekt.
Jetzt geht der 90 Minuten und ich habe auf die Uhr geguckt, das dauert schon also fast 50 Minuten, bis überhaupt mal das mit der Gewalt wirklich losgeht.
Mhm.
Und also klar, ist so ein bisschen Aufbau dabei. Und dann finde ich aber auch, was so die Akte angeht, gibt es so eine Stelle, die ich ein bisschen unglücklich finde, weil es auch schon wie so ein vorgeschobener Höhepunkt ist. Und dann kommt aber noch einer und das ist in meinen Augen auch nicht optimal. Aber ja, der ist trotzdem unterhaltsam. Also eben erst recht, wenn man Nicolas Cage mag, er dreht hier auf. Und ich habe mich beim Gucken halt auch schon gefragt, so, Alter, hat der beim Schreiben dieser Figur an Nicolas Cage gedacht? Oder, also weil, wie Guess schon sagt, ey, da sind zum Teil Lines drin, wo du denkst, wie hätte ein anderer Schauspieler das Ding gemacht?
Mhm.
Weil es einfach schon so drüber angelegt ist, eben allein schon, was der so sagt.
Ja, wenn der Regisseur hier bei dem Film gesagt hätte, er hat beim Schreiben oder der Drehbuchautor an Nicolas Cage gedacht, dann könnte man das voll unterschreiben. So. Ja. Das würde man ihm voll abnehmen.
Total. Ja, jetzt habe ich noch Punkte. Die sehen folgendermaßen aus. 5,5 gibt's auf IMDb. Metascore ist sehr ähnlich bei 54 und auf Letterboxd eine 2,8.
Hater.
Ja, mäßig.
Ja, und jetzt Dennis.
Ich sag mal 6.
Ich sag, du hast ihm noch 6,5 gegeben.
6.
6,5 ist richtig.
Hier wird mir Gewalt angedroht.
Wir hatten tatsächlich fast geklingelt, weil nach dem Kino war ich auch bei einer 6,5. Mhm. Aber ich habe ihm im Nachhinein noch aufgewertet.
Ich habe auch mit der 7 geliebäugelt, aber bin dann bei 6,5 geblieben.
Im direkten Vergleich mit den anderen Filmen kam mir dann doch vor, wie das Citizen Kane, der des Fantasy-Filmfestes.
Ja, das habe ich schon auch gedacht, dass der eben jetzt für diese Runde beim Festival halt echt einigermaßen gut abschneidet. Und dass er dadurch irgendwie noch besser dasteht. Aber so, ich finde halt, wenn man es runterbricht, ist es halt...
Ja klar, wenn man es jetzt sachlich betrachtet. Da sind schon halber Liebespunkt für Cage bei. Mhm. Wo stehst du?
Bei 7,5.
7,5.
Okay, noch ein drauf.
Bin ein Loverboy.
Alles dabei.
Sehr schön. So, dann jetzt Dennis. Ich mach mal das Fenster zu.
Jetzt, wo der weg ist. Ja.
Dann schließe ich mal passenderweise mit dem Film an, der danach lief, den ich mal einleiten möchte mit dem unpassend platziertesten Film dieses jährigen Festes. Denn das ist einfach mal ein geradlinigen Drama. Und nicht unbedingt schnell erzählt ist. Und das um 22 Uhr ist echt ein Ding.
Aber Slowburn ist doch gerade in.
Ja, aber gern um 15 Uhr.
Hat ja wohl außerdem übersinnliche Komponenten.
Ja. 2 Sekunden.
Nein. Nein. Mehr.
Naja, es ist, naja.
Na gut, erzähl.
Egal, gehen wir mal rein. So, der Film heißt Frontiers oder Frontier. Das ist ein kanadischer Film von Guy Hedin. Der hat unter anderem schon ein paar Filme vorher gemacht. Ich kannte jetzt nur Ville-Marie mit Monica Bellucci. Zumindest vom Namen gesehen nicht, aber ansonsten hatte der nichts auf der Pfanne, was mir großartig was sagte. Das Ding geht 95 Minuten. Das war wiederum ganz angenehm. Wäre das 2 Stunden 20 gegangen, wäre ich, glaube ich, irgendwann gegangen. Weil das halte ich um die Uhrzeit nicht aus. Ja.
Hättest mich da alleine sitzen lassen, ja?
Klingt ja vielversprechend.
Natürlich nicht.
Das wäre ein nicer Move gewesen von dir. Einfach aufstehen und abhauen.
Schön in Polnischen gemacht.
So okay, ohne Ansage, einfach so. Ja, war mir zu lang.
So, kurz ans Handy. Ach, warte mal kurz, muss man eben raus. Hab Anruf.
Das ist eine ganz billige Methode beim Pokern. Entschuldigung, dass ich das jetzt dazwischen werfe. Aber wir hatten schon so Runden, wo ich war. Und dann kriegt einer so einen Pseudo-Anruf, wo er so tut, als wenn seine Freundin anruft und er ganz schnell weg muss. Weil wenn einer vorne ist oder gerade einen riesen Pott gewonnen hat, gehört sich halt nicht in dem Moment halt aufzustehen und abzuhauen. Das nennt sich halt Hit and Run. Das ist halt so, allgemein ist das unkultiviert, sondern du spielst ja pseudomäßig noch eine halbe Stunde, damit die Leute noch die Chance haben. Also direkt nach einem Pott aufzustehen, ist eigentlich No-Go.
Echt?
Und dann hat einer das halt so hingebiegt, dass er gerade einen Anruf kriegt und so. Und man hat halt, die sitzen halt alle am Tisch so, weißt du, und er tut so, als würde er telefonieren. Und alle bekommen mit, dass da niemand am Telefon ist und so. Das ist auch so Bello gewesen. So. Das fiel mir nur gerade ein bei dem Fake-Anruf.
Ja, so wird's gemacht.
Ja, hol dir mal ein paar Tipps von ihm.
Genau. Ja, worum geht's?
Oh was? Oh Mann, sagt
Who the hell are you anyway? Weiß er gerade selber nicht.
Second Jan,
ja. Ja, ich glaube auch, ja.
Bricht gleich aus mir raus. Okay, also. Es geht um 3 Schwestern, die in Kanada an der Grenze zu Amerika wohnen. Das ist einmal Diane, die so ein bisschen die Hauptfigur hier ist, dann Carmen und Julie. Und Diane lebt in einem alten Farmhaus ihrer Eltern, alleine mit ihrer Tochter. Und die Eltern sind getrennt, die Mutter ist mit, ich glaube, dem Gärtner nach Kalifornien, nach Florida durchgebrannt. Die lebt also nicht mehr in Kanada. Und der Vater ist bei einem Autounfall vor ungefähr einem Jahr gestorben. Ja. Und Diane hat so ein bisschen mit sich zu kämpfen, weil sie spürt eine Präsenz in diesem Haus, seit sie da alleine wohnt. Also sie glaubt, dass da irgendetwas ist. Vermeintlich der Geist ihres Vaters. Oder der Ahnen, die davor waren, weil das Haus irgendwie schon längere Zeit im Familienbesitz ist. Und ganz am Anfang jagt sie auch ein paar Jäger weg, die auf ihrem Grund und Boden unberechtigterweise vor der Jagdsaison jagen, kommt dann wieder in ihre Küche rein und alle Schränke sind offen. Also Paranormal Activity mäßig so. Und die Tochter sagt auch, ne, die Tür war abgeschlossen und kann nicht sein, aber die Tür ist auf und die Schränke sind auch alle auf und das bestärkt sie so ein bisschen darin, dass es irgendwas in diesem Haus geben muss. Ihre Schwestern glauben das aber so gar nicht, sondern die denken, die hat mal amtlich einen an der Roste und rufen die Mutter an. Die soll mal vorbeikommen aus Florida, damit die Jan nicht vollständig überschnappt und sie so ein bisschen wieder in die Spur lenken, damit sie aus ihrer Trauer rauskommt. Und die müssen auch noch testamentarische Sachen regeln, das ist auch noch nicht alles geklärt. Und Jan hat sich auch von ihrem Mann getrennt, was dieser gar nicht versteht. Der versucht dann auch immer wieder zurück zu ihr zu kommen, aber sie stößt ihn immer weg. Und auch die Schwestern und die Mutter, sobald sie ihr emotional näher kommen, stößt sie halt weg oder rennt weg. Meistens flüchtet sie dann aus der Situation. Und je länger sie dann alleine in dem Haus auch mit der Mutter ist, umso paranoider wird sie eigentlich und vermutet, dass nachts irgendwelche Fremden im Haus sind oder vor der Tür stehen. Vermeintlich steht dann einer von zwei entlaufenden Häftlingen aus Amerika vor ihrer Tür, behauptet sie. Aber das hat leider nur sie gesehen, deswegen glaubt ihr das auch keiner. Der steht nachts vor der Tür und klopft. Und
man hört es aber in den Nachrichten auch.
Also, dass die entlaufen sind, hört man in den Nachrichten, aber dass nachts einer an ihrer Tür klopft, hört halt nur sie. Und als die anderen dazukommen, ist er halt weg. Ja, und so geht ihre Familie davon aus, dass sie immer weiter in ihre Trauer versinkt und immer paranoider wird und die versuchen ihr mit diversen Sachen daraus zu helfen, was nur so bedingt gelingt. Mehr würde ich dazu jetzt erstmal gar nicht erzählen zur Handlung.
Paranoidal Activity.
Genau. Paranoia Activity könnte man das Ganze nennen. Ja, das ist alles relativ langsam erzählt und relativ dialoggetrieben irgendwie. Also es ist viel Reden. Man sieht zwar auch zwischendrin mal was, aber also du siehst eigentlich mehr das Haus bei Nacht, so wie sie dann durch die Flure läuft. Es ist auch wohl das Haus von einem Regisseur gewesen, wenn ich ihn im Vorinterview richtig verstanden habe.
Mhm. Also Familien. Und
alles, was da im Film zu sehen ist, ist so ähnlich da wohl passiert, sagte er.
Was autobiografisches, Mensch. Hat man auch nicht oft beim Fantasy-Filmfest.
Nee. Ja, vor allen Dingen, weil er diese Erscheinung, die sie dann am Anfang einmal sieht, das ist so ein weißer geisterhafter Staub in der Luft. Für ein paar Sekunden sieht sie den mal. Ja.
Nicolas Cage, letzte Uberfahrt, war wahrscheinlich auch autobiografisch.
Ja. Dem würde ich sogar zutrauen, dass er einfach bei Leuten ins Auto steigt.
Ja, würde ich auch sagen. Würde mich nicht wundern.
Ja, und so ist das hier echt ein relativ sperriges Ding für die Uhrzeit gewesen.
Das war zeitlich auf jeden Fall sehr schlecht gelegt, ja.
Ja, weil du denkst ja die ganze Zeit, okay, da stehen die ganzen Küchenschränke offen und da ist so eine Präsenz und du denkst, okay, da kommt was, nachts ist dann jemand da, da sind entlaufene Häftlinge, da muss ja irgendwas passieren. No.
Wow, okay.
Also ich hätte echt erwartet, dass sich diese Paranoia immer weiter, die steigert sich auch so ein bisschen, aber irgendwie fehlt da was. So, es steigert sich ganz, ganz langsam, bis du irgendwann das Ende erfährst, was man, wenn man nach 20 Minuten einmal genau hingeschaut hat, sowieso schon wusste.
Also noch nicht mal ein befriedigendes Ende.
Wenn man es nicht geschnallt hat vorher, dann vielleicht. Mhm. Aber ich wusste das ab einem gewissen Jagdausflug und dann war es Wurst.
Das Schöne ist, wir haben da ja ein gutes Pendant sitzen, weil Guess sagt selber von sich, dass er da eher zur langsamen Sorte gehört, wenn es darum geht, solche Sachen zu blicken. Ging dir das genauso?
Okay, I am so stressed out right now, I don't know if those are compliments or insults, right?
Was soll das? Jedes Mal frage ich mich das.
Also Guess, du bist ja eigentlich ein bisschen doof.
Du bist ja eher
so. Ja, zum Glück, Guess, der gehört ja eher zu der langsamen Sorte. So leitet er seinen Satz ein, Alter. Was zur Hölle?
Du hast selber schon oft über dich gesagt, als würde ich das jetzt nicht so verbreiten, dass du das eher später blickst als
ich muss,
früher.
Ja, und ich muss sagen, dass ich das Ende schon gut fand. Weil einige Sachen, die dann vorher zwischen den Charakteren passiert sind und einige Sätze, die da gefallen sind und einige Sachen, um die es ging, also was so Traumabewältigung und so und Trauerbewältigung angeht, die runden das Ende ziemlich, also die rundet das Ende eigentlich ziemlich gut ab, wo man dann sagt, okay, da sind doch ein paar Sachen, die halt anders sind, als der Film erstmal suggeriert hat. Und das fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht in der Storyline.
Also du hast das nicht im gleichen Ausmaß kommen sehen?
Okay. Also klar, aber diesen Jagdausflug, den du ansprichst, der kommt ja schon sehr, sehr spät.
Nee, nee, ich meine nicht den. Ich meine den ganz am Anfang, wo die das erste Mal jagen gehen, die Schwestern und wo die Tochter dann noch hinterherkommt.
Da hast du schon gewusst, was Sache ist?
Ja.
Okay, das ist krass. Es gibt nämlich noch einen Jagdausflug. Da habe ich gesagt, naja, 10 Minuten vor Ende.
Ja, da wusste man es ja.
Okay.
Aber bei dem wusste ich es halt auch schon, weil es gewisse Interaktionen gibt, die bei manchen etwas anders oder nicht stattfinden. Und da weiß man schon, okay, das ist so.
Okay, krass. Nee, das ist mir null aufgefallen. Da war ich wieder in meiner Spur.
Ja, das ist doch schön. Dann hat der
auch dieses Zwischenmenschliche zwischen den Schwestern und so weiter hat ja einen ganz anderen Twist dann am Ende und das finde ich gar nicht mal schlecht.
Ja, das stimmt. Ja. Aber mir hat er nicht so gemundet.
Nee, war ja auch sehr, sehr dröge.
Und dafür, dass ich hätte das genommen, wenn sie dieses Paranormale einfach weggelassen hätten. Dann hätte ich das gut gefunden. Weil so bin ich mit irgendeiner Erwartung daran gegangen nach 10, 15 Minuten, die ich nie bekommen habe. Außer ganz am Ende bekomme ich die ekelhaft kitschigste Scheiße, die ich seit langem gesehen habe, die sie aus dieser Geistergeschichte machen. Ich dachte so, echt, dafür haben wir das jetzt gebraucht?
Die ekelhaft kitschigste Scheiße.
Klingt gut. Muss ich sehen, Mensch.
Das ist Sample-Potenzial gewesen.
Also alles, was fernab von dieser Präsenz und Paranormal Activity-Geschichte passiert, finde ich gut. Aber das macht's halt irgendwie schwierig, weil du erwartest was ganz anderes und bekommst hinterher eigentlich ein ganz gutes Drama geliefert. Du wirst aber da reingeschickt und erwartest eher einen Horrorfilm. Oder zumindest einen Mystery-Thriller, den du aber nie bekommst.
You don't like the Yabba?
No. No. No, senor.
Mhm. Ja. Aber diese Genre-Mix-Geschichten sind ja seit Jahren da gang und gäbe. Also, dass man dann da so auch enttäuscht wird, wenn man was anderes erwartet, weil es halt anders angekündigt wird.
Ja, aber ich finde, ein Genre-Mix ist ja schön und gut, wenn du auch jedem Genre davon irgendwie gerecht wirst. Aber so was Paranormales anzuteasen und das dann aber nicht zu bedienen, dass das dann auch irgendwie, dass der Film was damit zu tun hat, das klingt ja so, als wäre das irgendwie
nur... Das war der Twist.
Ja, aber das ist so. Okay. Naja, der Twist ist, wir haben dich verarscht. Das ist gar genau. Kein Genrefilm.
Das Ding ist, es wird am Ende ja bedient, das, was sie am Anfang aufgemacht haben, nur halt nicht gut, also überhaupt nicht gut.
Das ist es halt. Also alles, was ich jetzt sagen würde zu diesem Twist, wär ein Spoiler. Insofern kann ich da auch nicht irgendwie, können wir auch nicht da unseren Senf zugeben.
Mir fällt das gerade mal extrem schwer, dich einzuschätzen, weil ich bin gerade so, ich schwanke gerade zwischen Hoffi, seinem Ausraster, den ihr hier als Sample habt.
Ja.
Und einer höheren Punktzahl. Das kann jetzt irgendwie alles sein, so in dem Bereich von.
Also der Drama-Anteil hat mir, ich sage mal, gut gefallen. So. Das fand ich okay. Hätte ich jetzt das Ende nicht vorher schon gecallt, wäre es sicherlich noch besser gewesen.
Also dann ist es zwischen dem hier.
Hurensöhnige Müllfilme aus Scheiße.
Die meinst du? Und dem hier.
It's Party Time!
Das genau. Ist so die Spanne.
Irgendwo dazwischen.
Das ist so wie früher bei mir in der Schule, wo ein Deutschdiktat eine 1, Handschrift 5, Gesamtnote 4.
Ja.
Ja. Echt? Wie geht das
Damit
denn?
Muss man doch Arzt werden.
Ich bin Linkshänder, das ist eine Behinderung, aber das ist halt...
Ach so. Ich bin auch Linkshänder, aber das können die doch nicht bringen. Wegen Handschrift von 1 auf 4? Okay, wow.
Obwohl, eigentlich müsste es eine 3 sein. Kann auch sein, dass es eine 3 gewesen sein, wenn man den Durchschnitt...
Naja. Okay. Das klingt ja alles nicht so berauschend, Mensch.
Ja, das war eher enttäuschend.
Das ist übrigens der Film, der nach dem Nicolas Cage-Film lief.
Ja.
Oh, wow.
Half auch nicht.
Also du warst gerade so, Cage-Mode. Und dann,
dann wurde es wieder auf den Boden der Tatsachen geholt.
Drama.
Aber vielleicht wäre der gar nicht so schlimm gewesen, wenn ihr den Cage-Film davor nicht gesehen hättet und nicht so bei 200% gelaufen wärt.
Vielleicht bin ich denn dann wieder super.
Ja, gut.
Nee, also das ist schon
wenn ich jetzt Super Mario Bros. Gucke und danach Sympathy for the Devil, ist wahrscheinlich ein 10-Punkte-Film und kein 7-Punkte-Film. Also.
Ja, siehst du.
Es kann ja nicht sein, dass man immer mit irgendwelchen Filmen einleiten muss, bevor man sich irgendwas anguckt.
Wie geil, so als Hinweis. Als Vorbereitung gucken Sie sich bitte diesen Film an.
Ich hatte es halt schon mal mit Possessor und danach Psycho Gorman. Das hat mir danach auch nicht mehr gefallen, obwohl das ein absoluter Crowdpleaser ist. Weil nach Possessor hatte ich echt schlechte Laune. Also, weil der Film mich so runtergezogen hat, aufgrund des Endes des Films.
Ja, guck mal, dann sagst du schon die beiden. Da hast du erst Possessor und dann als Abschluss den Psycho Gorman. Und wir kriegen jetzt hier Nick Cage und dann als Abschluss den hier.
Aber Psycho Roman ist doch eigentlich ein guter Move, weil nachdem er dich runtergezogen hat, hast du wieder einen Film, der wieder ein bisschen, ein bisschen Party macht und der kommt später.
Und das ist halt auch mal ein Line-Up. Wenn ich hier so ein Gähn-Ding kriege, da hätten die noch Kissen verteilen müssen, statt diese Fresh Blood-Karten.
Ich hätte mich noch aufgesetzt.
Natürlich.
Zum Glück haben die diesmal keine Kissen verteilt.
Das war ja eine Astor-Film-Lounge.
Ne? Ja, der Rekord ist halt noch zu brechen.
Ach so.
Wie hoch saß ich da? 4 Meter?
Keine Ahnung, was größer, also die Kissen waren höher als Classic Dave.
Ja, definitiv. Es müssen 4 Meter gewesen sein, in meiner Vorstellung.
Ich glaube, es waren 7 oder 8.
Sieben oder 8 Meter?
Nein, Kissen.
8 Meter auf
Kissen. 8 Meter auf Kissen, ja. Guess auf der Erbse.
Genug davon.
Guess auf der Erbse, ja. Okay. Volle Punkte hören.
Ja.
IMDb-User-Score 5,9. Und das war's.
Schön.
Mehr gibt es nicht. So gibt noch nicht mal einen Letterbox-Durchschnitt.
Na, dann hau mal einen raus, Erik.
4.
3.
3. Klingt gut. Nehme ich auch.
Echt? Das klingt gut für euch? Okay. Das sind 5,5.
Wow.
deswegen habe ich extra nochmal betont, dass ich den Dramateil gut fand.
Ja. Jetzt weiß ich, warum eingeleitet halt wird, worum geht's. Ist mir einiges klar.
Bleibt in der Linie treu.
Okay.
Okay, 5,5. Das
so
heißt,
ist den Lust, hoffe ich.
1,5 Miese für Erik, 2,5 Miese für Guess und mich.
Was zur Hölle.
Bam.
Nein, 3 wäre zu hart.
Ja, wissen wir jetzt.
Aber danke für den Hinweis. Mega Twist auf jeden Fall, den du hier gebracht hast. Im Gegensatz zum Film.
War spannender als der Film-Twist. Ja.
Geil. So, Erik.
Ich benenne mal kurz meinen Film in Dennis Mastai oben jetzt, den ich.
Für dich ging's doch ganz gut.
Ja, ja, du bist noch glimpflich davongekommen.
Naja, das kann sich jetzt dann auch noch ändern, denn.
Die haben mich doch abgesprochen, als ich mit dem Tandem hier angerast komme. Das machen wir so und so.
Okay. Auch aus dem Fresh Blood Award der Film Vincent Must Die. Den haben gesehen Dennis und Lee.
Ja.
War mit dabei, genau.
Mhm.
Französisch-belgische Produktion, 108 Minuten. Und auch einer der besseren Vertreter dieses Festivals, für mich zumindest. Muss ich mal einleiten.
Stimme ich zu.
Wir begleiten Vincent oder Vincent.
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 Vincent. Vincent.
Ja, das wird jetzt nicht besser. Also, wir
Vincent.
Wie Vincent Cassel, der heißt ja auch so.
Sag einfach Wantan.
Na?
Wie Vincent, my friend.
Jedenfalls begleiten wir ihn auf Arbeit und er kriegt völlig unverhofft von einem Praktikanten den Laptop durchs Gesicht gezogen, mehrfach. Und wir wissen erstmal gar nicht, was los ist. Er auch nicht. Fand er natürlich nicht so cool, aber es kümmern sich irgendwie alle um den Praktikanten.
Naja, wobei, warte mal, da würde ich gerne gleich dazwischen grätschen. Ich finde, das macht der Film nämlich einigermaßen clever. Es gibt eine kurze, unangenehme Situation zwischen den beiden, bevor...
Ach, der Gag mit dem Kaffee.
Genau. Weil der fragt so, hey, wer bist du denn? Und die sagen so, ja, das ist der neue Praktikant. Und er so, ach so, wir haben einen Praktikanten, wusste ich gar nicht. Ja, dann, warum holst du mir keinen Kaffee? Hahaha. Fand der Praktikant halt mal so gar nicht lustig. Und dann ist die nächste Interaktion halt die.
Okay, ja.
Deswegen, stimmt. Da wird man ja noch so ein bisschen in die Richtung geschickt, als könnte es was mit ihm zu tun haben, dass das die Interaktion war.
Normaler Tag im Büro halt, ne?
Genau. Auf jeden Fall.
Sein Humor nicht.
Auf jeden Fall kommt er dann zu Hause wieder an. Ich versuche jetzt den Namen zu umschiffen und nicht laufen diese Verletzte.
Er ist doch gut.
Kommt er wieder zu Hause an und im Treppenhaus begegnet er den Nachbarskindern und da ist noch alles gut. Die spielen kurz miteinander und rein in die Wohnung. Am nächsten Tag oder ein paar Tage später ist er wieder im Büro und naja, der Chef hat so ein bisschen abgetan mit dem Praktikanten, dass das ja gar nicht so schlimm ist. Hat er auf jeden Fall seinen Kollegen, der haut ihm dann einen Stift. In dem Buch steht hier eine Schere, aber es war meines Erachtens war es ein Stift. War
ein Stift, ja. Ein Stilo.
Mehrfach in den Arm. Und Vincent weiß wieder nicht.
Vincent.
Weiß wieder nicht, wie ihm geschieht. Und auch hier wieder tut der Chef das so ein bisschen ab und bittet ihn dann doch einfach remote zu arbeiten.
Das ist auch so geil, ey, wie die beim Chef sitzen oder nee, bei Human Resources sitzen sie dann, ne? Mhm. Und der Typ versucht irgendwie blöd zu vermitteln. Ey, das ist schon sehr lustig. Vor allem auch, wie der Typ, der ihn attackiert, halt plötzlich Tränen aufgelöst da sitzt und sagt, ich bin sonst nicht so. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist einfach über mich gekommen. Und der hat den halt einfach echt mit dem Bleistift so in die Hand gestabbt mehrfach. Was richtig übel.
Mhm. Auf jeden Fall geht's wieder nach Hause und diesmal sind die Kinder nicht mehr so nett. Und dann brennt so eine kleine Prügelei im Treppenhaus. Mhm. Und das wird flüchtet in seine Wohnung und nachdem dann irgendwie das gesamte Haus an seine Tür hämmert und ihn da rausholen will, weil er die Kinder gerade verpocht hat, was halt andersrum war, aber das hat keiner mitbekommen hat, vorneweg natürlich der Vater, macht er sich nachts auf die Socken und fährt zu seinem Vater und holt sich das Auto, um in dieses Feriendomizil von denen irgendwie zu kommen, mhm, um sich da dann so ein bisschen von der Gesellschaft zu verstecken, weil er nicht weiß, was los ist. Mit dem Erfolg, dass irgendwann eine entfernte Bekannte aus dem Dorf mit der Tochter vor der Tür steht und oder am Zaun und die Tochter dann auch so relativ aggressiv auf ihn reagiert. Und nach weiteren Tagen einer dann doch mal relativ blutigen Begegnung mit einem weiteren Nachbarn aus dem Ort, der dann irgendwie er hat eine Leckage in der Scheißegrube im Prinzip, also da ist, die ist voll. Mhm. Und auf jeden Fall endet dann die Prügelei, die dann dadurch entbrennt, dass der Nachbar ihn auf immer nicht mehr leiden kann, in dieser Scheißegrube und endet ziemlich blutig mit einem Stein auf dem Kopf.
Mhm. Boah, das ist so eine hässliche Szene. Und Kacke am Mund.
Ja,
alles. Das wurde für mich nur noch gestern an Ekelhaftigkeit überboten, als die Gekotze gefressen wurde.
Okay, das war kurz zusammengezuckt,
ja. Ja, da war so.
Du bist nicht abgehärtet durch Jackass anscheinend mit dem Omelett.
Ne, das war nicht okay. Das sah auch ganz köstlich aus.
Ne? Würde ich auch essen.
Dann ging es, auf jeden Fall geht es halt weiter und irgendwann ist er an der Tankstelle und begegnet halt einem Obdachlosen, der dann irgendwie von sich gibt, dass er doch, ich glaube, Architekt oder Arzt oder was war der? Irgendwas?
Professor.
Mhm. Okay. Professor war. Und er erklärt ihm erstmal, dass die Menschen quasi auf Blickkontakt dass der Blickkontakt das ist und er auch nicht weiß, was los ist, aber auch er verfolgt wird und ständig angegriffen wird und sich deswegen versteckt und vor 7 Monaten noch Professor halt war. Und so entbrennt sich diese entbrennende Geschichte, dann beginnt so ein Roadtrip, weil er von Station zu Station immer sonderbarer sich zum Beispiel Essen ordert, dann einer Kellnerin begegnet, die dann irgendwann einsammelt, mitnimmt. Da ist dann am Anfang noch nicht diese Dynamik, dass sie ihn angreift. Und die flüchten halt weiter durchs Land und so richtig erfährt man eigentlich nicht, warum das passiert, aber es passiert geführt mit allen. Und wir begleiten die beiden halt ein Stück weit in dieser Geschichte und dann hört das dann irgendwann auf.
Irgendwann ist vorbei.
Und irgendwann kommt der Abspann.
Also ich würde jetzt auch nicht viel weiter erzählen. Auf jeden Fall
du hast schon fast bis zum Ende erzählt.
Du kannst auch wieder einen Film nacherzählen.
Viel weiter geht auch nicht mehr, Erik. Nee, aber ist alles cool. Ich glaube, du hast trotzdem nichts gespoilert. Kann man bei dem Film eh nicht so richtig.
Du hast auch schon fast alles erzählt.
Oder? Also den Film kann man eh nicht so wirklich spoilern, finde ich.
Naja, du wirst halt reingeworfen und wirst irgendwann wieder rausgenommen aus dem Film. Also aber es war einer der besseren Vertreter. Also auf jeden Fall hat er mal Schauwerte. Der war nicht ganz so blutleer. Die Szenen, die wehtun sollten, haben wehgetan. Mhm. Und es hat aber auch schon schwarzen Humor streckenweise.
Voll. Klar. Total.
Der war schon einer der lustigeren auf jeden Fall.
Ja. Zu den Hauptdarstellern. Den Hauptdarsteller selber kannte ich nicht. Karim Leclou.
Here we go.
Und
er liest wieder unbekannte Namen vor.
Aber
Erik Dings.
Ja. Aber die Kellnerin hat mitgespielt, also die Vimala Pons, die hat bei Elle mitgespielt, das ist ein Paul Verhoeven-Film. Mhm. Da hat sie die Helene gespielt.
Okay.
Ja, 108 Minuten hatte ich gesagt. Als Beschreibung in dem Fantasy-Filmfest-Begleitheft steht Crazy, Panic und Funny.
Das passt.
Hm. Ja.
Ja. Die Panik wird kommt ja erst eher so gegen Ende. Ja, wobei, nee, zieht sich schon durch, ne? Halt auf kleineren, auf kleinerer Flamme.
Die haben nochmal so eine, Plansequenz nicht, aber sowas in der Richtung am Ende, wo die Panik dann nochmal
Fahrt aufnimmt.
Exponentiell Fahrt aufnimmt.
Ja, da hatte ich so einen kleinen 28 Days Later Flashback irgendwie.
Mhm. Ja.
Also, der Supermarkt war klasse. Aber das habe ich halt aber auch kommen sehen, was denn passiert.
Ja, ja, klar. Also, wenn man die Prämisse mal geblickt hat, dann wartet man ja eh bei jeder Interaktion drauf, dass es gleich losgeht.
Ja.
Aber das war auch gut, dass sie das dann quasi so gemacht haben, dass sie den er davor halt anquatscht, dass das halt
dass das nicht funktioniert,
hat. Also da haben sie mich auch mitgekriegt. So. Ich dachte, jetzt muss es doch.
Man könnte vielleicht noch erzählen, dass man das am Anfang irgendwann rausfindet, sobald die keinen Blickkontakt mehr zu ihm haben, hört das auf.
Ach so, ja.
Also sobald sie ihm in die Augen schauen, werden sie aggressiv und sobald sie den Blickkontakt verlieren, ist das vorbei. Und dann wachen sie quasi wieder auf. Und ich fand die Szene mit dem Kaffeebecher und seinem Nachbarn super, wo er dann versucht, seinen Nachbarn auf der gegenüberliegenden Seite anzustarren. Und der steht mit seinem Kaffee halt auf dem Balkon, wird irgendwann aggro, schmeißt den Kaffee nach ihm und dann wacht er wieder auf und sucht seinen Kaffee auf dem Balkon. Und großartig.
Weißt du, weil die sind dann immer komplett einfach weggetreten.
Hm, verstehe.
Ja.
Und gehen dann halt echt mit allem, was sie so bei sich haben, auf die Leute los. Und irgendwann nimmt das eben echt Fahrt auf.
Das war auf jeden Fall der Film mit der besten Ankündigung vom Regisseur davor.
Auf jeden Fall.
Also das hat er wirklich gut gemacht.
Okay.
Da war mal ein bisschen nicht nur, ja, tut mir leid, dass ich nicht da sein kann, aber ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Film, ciao. Sondern das war mehr erzählt und auch irgendwie lustig.
War auch sein Debütfilm.
Mhm.
Von dem Herrn
und Constant. Dem hat man schon auch angesehen, dass er Genrefilmer ist, also ja. Einer von der Sorte. So an jedem Finger irgendwie ein Ring und so ein Hawaii-Hemd an und so einen sehr eigenen Bart und halt echt so ein wilder Typ, der sich aber eben mit sehr viel Leidenschaft dann präsentiert, was er mit dem Film so machen wollte. Und,
cool.
Ja, war cool.
Und Karim Leclou, der Hauptdarsteller, spielt das gut?
Mhm. Ja, den nimmt man das ab.
Ja, cool.
So. Was hat dir nicht gefallen?
Ich habe eigentlich gar nicht so viel auszusetzen. Das war jetzt natürlich nicht der beste Film der Welt, so, aber also für die Zeit in dem, also das ist so ein Film, der gehört für mich halt.
Ist er in den Top 10? der besten Filme der Welt?
Nee, das auch nicht.
Okay.
Aber der gehört halt für mich auf dieses Festival. Das ist halt so ein Film, den erwarte ich da eigentlich zu sehen. Mhm. Und da gehört er auch hin. Und Auch das ist wieder ein Film, der natürlich sehr davon profitiert, dass dann auch das Publikum halt mitgeht. So ein bisschen. Also, weil der hatte auch so ein paar Szenen, wo die dann halt wirklich bedient wurden. Also so als Crowdpleaser.
Mhm.
Und
für mich hat er das stellenweise schon fast so ein bisschen eine Dupieux-Richtung.
Ja.
Und das finde ich irgendwie schon auffällig, dass so Humor aus dieser Richtung tendenziell in den letzten Jahren echt aus Frankreich kommt. Mhm. Oder hier die Nummer mit dem Metzger. Der dann anfängt, Menschen zu verarbeiten. Ja. Das geht in eine super ähnliche Richtung. Und es war auch ein französischer Film.
Ja, oder belgisch? Bin mir jetzt nicht
oder,
sicher.
Ja, aber das war auch eine franco-belgische Koproduktion hier, ja.
War ja sowieso sehr französisch-lastig, das Festival, fand ich. Also, ich habe quasi wieder einen Grundkurs französisch gemacht.
Ja, gut, aber mal davor war es fast alles ausschließlich koreanisch. Also, das ist dann immer so, wo es halt gerade wahrscheinlich herkommt und wo sie die Filme halt beziehen.
Ja.
Das wäre sowieso mal interessant rauszufinden, was da ausgewählt wurde, weil wir hatten auch relativ viel Tierthematik
drin
wieder. Ja. Also, ob es dann so ein übergeordnetes Thema gibt, was dann halt irgendwie kommt oder halt eben nicht.
Ja, liebes Fantasy-Filmfest, meldet euch mal bei @bewegtbildbanner und erzählt mal.
Vorletztes Jahr waren recht viel britische Filme, ne? Da hatten wir doch auch viele von diesen kleinen britischen Filmen.
Das könnte durchaus möglich sein, ja. Das muss ich jetzt aber auch nochmal gegenchecken. Das habe ich jetzt nicht mehr offen.
Ja, aber ich finde halt so diese Kombination aus Gewalt und einem speziellen schwarzen Humor, das habe ich irgendwie in letzter Zeit viel aus Frankreich gesehen.
Ja, bei der Mischung denke ich meistens so an Skandinavien, so an Ideen.
Ja, stimmt.
An die Ecke.
Aber da kam so in den letzten Jahren, wüsstest du da so einen?
Na, dieser Sick of Myself, der war auf jeden Fall.
Stimmt, der geht in die Richtung, ja. Der ist ja vielleicht nicht so blutig dann.
Nee.
Riders of Justice hat definitiv auch einen schwarzen Humor.
Mhm. Stimmt.
Zwischenzeitlich gibt es hier auch immer wieder. Aber klar, Frankreich ist auch sehr prädestiniert dafür. Cool.
Ja, ich habe eine ungefähre Vorstellung, wo du bist. Jetzt Punkte, oder?
Ja, genau, jetzt Punkte. Also, Letterboxd sagt 3,4 und IMDb hat eine 6,8. Mehr gibt's nicht.
Mhm. Gut, Guess fängt an.
7,5.
Ja, okay, witzig, genau das. Ich sag auch 7,5.
Ich bin am 4 wahrscheinlich.
Ich sag 8.
7 ist.
Sieben. Okay. Alle empört.
Sieben. Was?
Alter. Dennis war, hat gerade alle hier über irgendwie so vier Punkte rausgeschossen.
Was hast du getippt gerade?
Acht.
Ach, du hast auf acht getippt. Mhm. Geschieht ja recht auch mal. Beides daneben.
Ja, siehst du, damit sind Dennis und Erik jetzt gleich auf.
Ja, siehst du?
Aha.
Hat er zurückgesecondjant.
Überhaupt nicht.
Ja, aber Gess und ich haben wenig Chance, das Ding noch zu reißen.
Gut, na, außer wir hauen jetzt alle bei Gess komplett daneben.
Ich muss zumindest nicht mehr raten, das ist der Vorteil.
Ja. Aber wenn du jetzt eine Nullrunde machst und wir beide jetzt daneben hauen,
müsst ihr schon stark daneben hauen. Ich bin bei 3, ihr seid beide bei 1,5.
Wo stehe ich?
3,5.
Okay.
Ich vermute, was jetzt kommt, deswegen könnte es schwer werden.
Schauen wir mal. Es sind beide schwer. Also streng genommen und so weiter. Den wir in der nächsten Episode nehmen oder den in dieser Episode, sind beide nicht leicht. Aber ich rede über Mad Fate. Der neue Film vom Regisseur Soi Chang. Das ist der Macher von Limbo, den wir diesen Monat auch im Portfolio haben. Das ist ein Auftragsfilm von einem Herrn, der ein ziemliches Arschloch ist. Nein, der ist von Erik. Erik ist neben mir, schön groß. Das ist ja krass, dass wir jemanden direkt grüßen konnten, wenn wir ihn erwähnen, so mit seinem Auftragsfilm. Das ist auf jeden Fall auch neu.
Sei froh, dass du so weit weg sitzt.
Stimmt, ja.
Naja, am anderen Ende des Zimmers.
Normalerweise, wenn Auftragsfilm und Arschloch in einem Satz genannt wird, bin ich gemeint.
Normalerweise schon, das
ja. Ja, jetzt nach der Episode ist auch bei Punkt geraten und deinem Namen Arschloch. Ja.
Ist der Ruf erst ruiniert. Ja. Vielleicht kann ich mal damit einleiten, dass ich einem Skandal auf der Spur bin, weil es wurde vor dem Film wurde nämlich eingeleitet, dass so eine Mediabook verlost wird von Alienoid, den du dir, glaube ich, du hast es dir vorgestellt letztes Jahr, oder?
Ja.
Diese animierte. Ganz geiles Mediabook so mit Fancy Box und so.
War der animiert?
War das nicht ein Animationsfilm? Achso, der war nicht animiert, das war dieser Sci-Fi.
Ja, aber dieser koreanische Film.
Ja, genau.
Also da war schon viel animiert, das war kein Animationsfilm.
Ja. Ah, okay, alles klar. Ja. Ich habe mich verwechselt, da war auf jeden Fall noch ein Animationsfilm, den wir hier durchgenommen haben, aber das war nicht der.
Der war es nicht.
Und da wurde eine Frage gestellt über einen Serienkiller, irgendwie asiatischer Film, und ich wollte I Saw the Devil sagen, und dann hieß es aber irgendwie, ja, einfach reinschreien, und dann war ich aber kurz irritiert, weil die sich alle gemeldet haben und habe es deswegen nicht gesagt. Und einer hat es dann irgendwann mal reingeschrien, so nach ein paar Sekunden Pause, und so ein Asiate, ist wichtig, dass ein Asiate ist, weil der hat dann den Film abgegriffen. Und ich dachte so, okay, Pech gehabt. Und dieser besagte Herr war am nächsten Tag der Kartenabreißer vom Zoopalast und hat die Tickets abgerissen am Eingang, und der arbeitet da. Und er hat den Film gewonnen. Einer, der im Zoopalast arbeitet und zufällig im Publikum sitzt, Nico Eugen. Also, sorry, aber.
Ja, kombiniere.
Ich denke, dass irgendwas wird da gemauschelt.
Das heißt es auch sonst auch immer bei irgendwelchen Gewinnspielen, dass Mitarbeitende ausgeschlossen sind von der Teilnahme und so.
Hier anscheinend nicht.
Mhm. Jetzt hat er seinen Job verloren wegen dir, na toll.
Vielleicht hat er am nächsten Tag angefangen, das kann natürlich sein, dass er sich so frisch beworben hat und dann
gewonnen
hat
am nächsten Tag. Gestern beim letzten Film haben sie gesagt gehabt, dass sie haben sich auch beim Zoopalast bedankt und haben sich dann aber auch gesagt, dass die Leute, die nicht arbeiten mussten, auch mit im Publikum saßen.
Mhm. Ah, ja. Vielleicht haben sie den noch nicht erkannt, weil Asiaten ja alle gleich aussehen.
Das könnte es auch sein. Alter, ja.
Das ist das für eine Episode.
Oh mein Gott.
The Balkans. When they say they're going to have a war, they keep their word.
Also, ich bin da dran auf jeden Fall.
Sehr schön.
So, zurück zu Mad Fate. Hast du Limbo zufällig schon gesehen?
Nein.
Okay, das wäre natürlich stark gewesen, wenn du einen direkten Vergleich hast, weil ich habe ihn mir schon angeguckt, weil ich weiß nicht, ob ich erzählt habe, wir nehmen heute 3 Episoden auf und danach geht's direkt nach Tschechien zum Pokern. Mhm. Und ich habe gesagt, ich will diesen Auftragsfilm definitiv in groß und in laut noch zu Hause auf dem Fernseher gucken, bevor ich da irgendwie in meinem Hotelfernseher sitze. Und das war eine gute Entscheidung, so viel kann ich schon mal verraten. Und diesen Film habe ich gesehen mit Dennis.
Jo.
Wir waren zu zweit. Und Dennis kannte Limbo auch bereits und hat ihn sehr hoch bewertet, mit 4,5 Sternen, wenn ich mich nicht täusche.
Mhm.
Und hält von dem Film schon mal eine Menge.
Jo.
Also, wir haben hier 2 Hauptprotagonisten in diesem Film. Der erste wird einfach nur als der Meister bezeichnet, trägt keinen eigentlichen Namen, ist sehr spirituell unterwegs, vollzieht direkt am Anfang irgendwelche Rituale, um Schicksale abzuwenden, vergräbt eine Frau bei lebendigem Leib mit so einer Tüte über den Kopf, damit sie nicht erstickt und so bei Gewitter, um dann irgendwelche Zaubersprüche irgendwie von sich zu geben und so.
Sorry, es klingt halt lustig. Mit einer Tüte über dem Kopf, damit sie nicht erstickt.
Mhm. Naja, nicht eine Tüte, sondern halt so, wenn er so Erde auf sie schüttet mit einer Schaufel, dann soll sie das nicht in die Atemwege kriegen und hat deswegen so eine Folie praktisch über den Kopf,
um sich zu schützen. Ach so, aber der hat die über dem Kopf gespannt und nicht eine Tüte übers Gesicht.
Nein, nicht eine Tüte übers Gesicht, sondern halt hatte diese Folie über dem Kopf, um sich selbst zu schützen. Mhm. Aber es wird trotzdem eng natürlich, wenn die dann eine Weile vergraben ist in dieser Folie und so. Also es ist trotzdem relativ gefährlich, aber es wird halt prophezeit, dass sie irgendwie Pech am Laufen hat und dieses Pech kann man abwenden, wenn er dieses Ritual da vollzieht und so weiter und so fort. Also der ist so ein bisschen spirituell unterwegs und einige halten ihn auch für einen Kloppi, weil seine Eltern nämlich schon als psychisch problematisch unterwegs waren. Und in diesem Kreis oder beziehungsweise in dieser Gegend zieht auch ein Serienkiller durch Hongkong und bringt primär ausschließlich Sexarbeiterinnen um, die gerade unterwegs sind, und da läuft praktisch eine Mordserie von einem Killer. Und als ein Essenslieferant an eine Tür klopft, weil er irgendwie die Adresse nicht so richtig findet, stört er gerade diesen Serienkiller, der gerade dabei ist, eine Prostituierte umzubringen. Und erwischt die beim Mord. Der Serienkiller, dem gelingt die Flucht, indem er die Tür aufstößt und dann schnell abhaut. Und der Essenslieferant trifft da auf die Prostituierte, die irgendwie aufgehangen wird und kurz vorm Ausbluten ist. Und dort trifft er nämlich auch kurz danach diesen besagten Meister, also diesen spirituell angehauchten Typen. Da treffen die sich zum ersten Mal. Und hier kommt raus, dass der junge Mann, der das Essen gebracht hat, auch nicht ganz koscher ist, beziehungsweise auch eine gewisse Vergangenheit hat, weil wir sehen, dass der total fasziniert ist von dieser frischen Leiche. Dass der so rangeht, dass er so riecht an ihr, und dann siehst du die Blutlache, die sich so langsam im Zimmer verbreitet, und er weicht erstmal so mit den Schuhen zurück, aber dann stellt er sich halt so mitten in diese Blutlache rein mit den Schuhen und trafft dann so in diesem Blut rum so ein bisschen. Also der ist ja fasziniert von diesem Blut und von dieser Leiche und so, findet das irgendwie total flashy. Und später erfahren wir auch in der Rückblende, dass der Typ auch gewaltvolle Tendenzen hat, weil wir erfahren später, dass er im Knast war, weil er eine Katze erwürgt hat. Hier übrigens sehr sympathisch, dass die schwarze Stop-Motion-Katze aus Coraline hier nochmal besetzt worden ist in diesem Film, original. Also das finde ich auf jeden Fall ganz nett. Und wie die Katze aussieht, ist auf jeden Fall...
Es klingt nicht so, als wäre das...
Also die Grinsekatze aus dem Alice im Wunderland sieht echter aus.
Alles, was hier CGI ist oder irgendwie künstlich hinzugefügt.
Ach, CGI, nicht Stop-Motion.
Nee, das ist, in dem Fall ist es kein CGI. Das muss irgendwie eine Puppe gewesen sein. Keine Ahnung. Das war kein CGI, oder?
Doch, ich glaube schon.
Also wenn CGI ist, ist es noch schlimmer als
ich dachte. Ja, ich glaube, das war CGI und das ist, oh mein Gott.
Alles, was CGI ist, hier eine Katastrophe. Du siehst halt teilweise so eine Kerze, die abbrennt und so, die halt computergeneriert ist, und das sieht halt so beschissen aus.
Oh Mann.
Und diese Katze ist halt, das ist halt das Highlight.
Ja, und die
das ist wirklich, ist eine Coraline-Katze.
Die springt dann auch so weg und die springt einfach so. Okay. Also ist für die Hörer jetzt bescheuert, aber die springt einfach in viel zu schnell und in Bewegungen, die gehen gar nicht.
Aber da stand jetzt nicht irgendwie auch Post-Production in Progress oder so drin, wie bei dem letzten Film. Nee.
Dann wäre es okay gewesen.
Hätten sie mal wenigstens nur alle Schilder eingeblendet, so, das wäre wahrscheinlich besser gewesen.
Von mir aus hätten die einen grünen Kasten hinmachen müssen, insert VFX-Effekt hier.
Ja, genau, ja.
Oh wow, okay.
Ja, und jetzt verbünden sich diese beiden, der Meister und dieser gewaltbereite Typ, dieser Jungsche, weil der Meister nämlich sieht, dass er auch ein zukünftiger Serienkiller ist. Mhm. Und jetzt versucht er mit seinen mystischen Kräften und seinen Ritualen, versucht er ihn halt auf die rechte Bahn zu bringen. So mit Karma-Dinger, weißt du, dass er so Gutes tun muss, um dann irgendwie seine negativen Tendenzen auszugleichen und so weiter und so fort. Weil seine Eltern machen sich natürlich auch Sorgen um ihn, weil die wissen auch, dass der die Katze umgebracht hat und dass der allgemein sehr gewalttätig ist und so. Und deswegen ist das natürlich in dem Interesse, dass dieser Typ ihn jetzt unter die Fittiche nimmt und ihn versucht dann auf die rechte Bahn zu bringen. Und das ist eigentlich die Story von Mad Fate. Und während die beiden unterwegs sind und er versucht mit den Ritualen diesen Typen von der Gewalt abzubringen, zieht halt auch der Serienkiller seine Kreise und kreuzt auch ab und zu den Weg von diesen beiden Charakteren. Korrekt?
Korrekt.
Korrekt. So, Das Problem ist, der Charakter von diesem Meister ist super albern. Der ist komplett drüber gezeichnet. Der fällt laufend hin, ohne Grund. Der ist Weltmeister im Overacting, also alles total drüber und so, ist so ein bisschen so wie hier Christopher Lloyd in Zurück in die Zukunft, ja. Total verhuscht und so hin und her und total aufgeregt und
kritisierst du jetzt gerade Zurück in die Zukunft?
Tollpatschig, nee, aber so vom Typ. Und den setzt du jetzt in so ein Serienkiller-Szenario, diesen Charakter. Warum soll ich Zurück in die Zukunft kritisieren? Nur, dass du weißt, was für ein Charakter ich meine. Also stell dir so einen verrückten Professor vor. Hier, nimm Rick und Morty.
Ja, weil du von Overacting gesprochen hast, deswegen war ich gerade irritiert, weil du meinst so wie Doc Brown in Zurück in die Zukunft.
Nein, Doc Brown ist natürlich, aber Doc Brown, so wie er spielt in diesem Genre, in diesem Film, ist natürlich ganz was anderes, als wenn du jetzt so einen Serienkiller, so einen düsteren,
ja, ja,
der mit Regen irgendwie seine Schandtaten macht. Also ist jetzt kein Vergleich.
Mhm.
Ja.
Ja, scheiße.
Und deswegen,
Also soll das Humor haben auch, oder?
Ja. Das soll schon lustig sein, oder?
Ach so, ja.
Ja. Ich glaube, das soll witzig sein. Das
aber ist es
ja,
beißt sich.
Oh ja. Ich meine, das machen die ja im koreanischen Kino gerne mal, dass du immer so ein bisschen ein paar Lockerungsdinger drin hast, wo ich oft ein Problem mit habe. Mhm. Ich denke so, ach, ihr habt jetzt gerade so einen straighten Thriller erzählt und jetzt. Und deswegen ist Limbo so gut. Der macht das nämlich nicht.
Ich will jetzt nicht zu viel über Limbo sagen, aber außer so ein paar bildsprachliche Sachen, die man hier sieht, und also auch bei Limbo spielt eine Menge im Regen und bei Mad Fate ist es auch der Fall, habe ich selten Filme gesehen, wo du so wenig den Regisseur erkennst wie hier. Und ich bin mega froh, dass ich Limbo einen Tag nach Mad Fate gesehen habe, weil wenn ich erst Limbo gesehen hätte, wäre meine Erwartung extrem hoch gewesen und dann hätte ich natürlich einen beinharten, straighten Thriller erwartet,
ja,
und krieg hier eine CGI-Katze, Alter.
Ja, aber aber jetzt warte mal, das ist doch inhaltlich ansonsten, also du klar kritisierst, wie es zum Teil aussieht und Overacting und dann blöd platzierte komische Momente, aber jetzt mal so die Haupthandlung und das Setting, das klingt ja eigentlich nach was du gut findest. Dass es einen Serienkiller gibt, der rumrennt, Leute umbringt, dass man dem irgendwie auf die Spur kommen muss.
Der findet aber leider nur so 20 Minuten statt in dem Film.
Nimm aus diesem Triumvirat, nimm den Meister raus und du hast einen guten Film, ja. Mhm. Aber dann ist er auch 40, dann ist er wahrscheinlich auch eine Stunde kürzer.
Ja, das ist ja ein Kurzfilm.
Weil es geht primär wirklich darum, dass der Meister mit seinen mystischen Sachen den Lieferjungen davon abhält, zu morden. Mit noch bekloppteren Methoden. Weil du siehst am Anfang einmal den Serienmörder und dann eine Stunde locker nicht mehr.
Mhm. Oh,
und dann kommt er wieder in einer Szene, die fand ich wirklich fantastisch, wo die zu dritt da auch mit den Polizisten super noch sind. Das war eine richtig schön gemachte Szene und danach wird es wieder völlig gaga.
Ja, ja.
Also der ganze Film ist einfach nur laut, hysterisch, albern und das wird immer wieder gebrochen mit guten Elementen. Aber die sind wirklich poquito.
Also der Lieferjunge, der mordet auch.
Mehr, der hat Tendenzen, das zu tun.
Okay. Der hat eine Katze ermordet, also und so vermordet. Er hat ja er schon gemordet, ja.
Ja.
Aber er sieht, dass also wie gesagt, der Typ ist halt spirituell unterwegs und er sieht in seiner Vision, dass er böse wird im späteren Verlauf und das versucht er zu verhindern. Er versucht, sie auf einen anderen Weg zu bringen. Das
ist der Filmname Programm.
Mhm. Ja.
Ich bin eine Blume.
Der spielt da schon mit rein.
Das kommt da wirklich
und das ist vor. Unfassbar, wie unterschiedlich diese Filme sind von dem gleichen Macher. Und ich weiß, dass Hoffi zum Beispiel sich 4 Filme ausgesucht hat beim Fantasy Filmfest, weil der guckt die erst noch und den guckt er primär, weil er Limbo so geil fand. Und deswegen hat er Mad Fate, freut er sich auf Mad Fate. Das hat er mir halt erzählt. Also er hat mir erzählt bei jedem Film, warum er die guckt und was seine Motivation war. Und hier war es halt primär sein voriger Film. Und das, da wird er enttäuscht sein, weil das ist eine ganz andere Nummer hier.
War bei mir genauso. Ich habe den ja auch nur gepickt, weil ich den Limbo so stark fand. Dachte, ja, cool, der bringt einen neuen Film raus. Ich habe auch die Prämisse gelesen, dachte, ja, klingt erstmal ganz interessant.
Ja.
Da wusste ich aber nicht, dass das so eskalierend hysterisch wird.
Bei mir war es ja primär die Prämisse. Letztes Jahr habe ich mir noch die Trailer angeguckt und habe dann gesagt, okay, das ist interessant, ist so mein Ding. Diesmal habe ich mir nicht mal die Trailer angeguckt, sondern bin wirklich im Programmheft in der Beschreibung, habe ich mir kurz den Text durchgelesen, worum geht's? Ah, Serienkiller und so, treibt sein Unwesen, bla. Cool.
Ja.
Kaufe ich.
Das haben wir fast alle so gemacht, ne?
Ah, okay.
Ja, ja.
Und also nächstes Jahr sollte ich vielleicht mal wieder auf die Trailer zurückgreifen, weil da siehst du zumindest, ob ein Film von der Tonalität extrem ruhig ist oder ob der irgendwie
das kann auch so täuschen.
Nicht gesehen.
Ne? Das hatte ich mit Erik gestern mit diesem belgischen Film von dem letzten Jahr. wo der Trailer ja auch sehr vielversprechend aussah und dann war das so eine Schnarchnummer.
Ja, ja, klar. Das gibt's auch.
Hm. Okay, aber hast du denn jetzt hier irgendwas auf der Positivseite? Also ja, es klingt, als wäre es ein guter Kurzfilm. Aber
nee, der ist bildsprachlich tatsächlich sehr, sehr gut. Also du hast viele, viele atmosphärische Momente. Die Kamera ist wieder super. Also was der filmisch rausholt, ist schon cool. Gibt hier einiges zu sehen und der hat auch ein paar Highlights von den Szenen. Also logisch gibt es ja einen Detective, der ihn auch verhaftet hat damals, wo er diese Katze umgebracht hat. Und seitdem hat er diesen jungen Typen total auf den Kicker. Er übrigens spielt den auch super, finde ich. Der ist sehr charismatisch. Mhm. Dieses düstere und eigentlich komplett mies gelaunt und überhaupt keinen Bock auf irgendwas. Aber dann doch fasziniert von Gewalt und Blut und so. Den finde ich auch gut. Also es gibt schon ein bisschen auf der Plusseite, aber der Film an sich ist halt sehr unausgegoren. Das ist kein kompletter Schrott, aber...
Ja, ich frage mich gerade, ich versuche irgendwie gerade zusammen zu puzzeln im Kopf, was diesen Film so zerschießt. Ist es dann halt diese Meisterfigur?
Ja, die ist es primär. Die zerschießt den Film. Und den hätte man vielleicht ein bisschen ernst inszenieren sollen, ohne das Hinfallen und ohne den Slapstick.
Ja, und ein bisschen runterdrehen in allem. Weil ja, der hat ja ein paar Sätze, wie ich gerade gesagt habe, ich bin eine Blume, die sagt ja 40, 50 Mal hintereinander.
Und das Krasse ist, was ich nicht erkannt habe, das ist ja tatsächlich einer der Hauptdarsteller aus Limbo, der den
Meister spielt?
Ja, der spielt in Limbo, wirst du sehen, der spielt diesen grimmigen Detektiv, der einen gewissen Schicksalsschlag hinter sich hat. Und der spielt hier diesen Meister, Alter. Komplett konträr. Der Typ ist richtig gut in Limbo.
Hat eine gute Range anscheinend.
Der hat eine gute Range, hat er auch gezeigt.
Aber ist abgefahren, ne? Gleicher Schauspieler, gleicher Regisseur, super komplett abgefahren. Andere Performance.
Ja, super abgefahren. Eigentlich ähnliches Gespann, aber...
Aber das scheint ja im asiatischen Kino normal zu sein. Siehe euren... Wie hieß er? Mifune?
Ja, ja, klar.
Ja, gut, das...
Ja gut, das ist Japan, die hatten ja nur den einen Schauspieler.
Der hat alle Rollen gespielt, auch die Frauen.
Alle sieben Samurai in einer Person.
So sieht's aus, ja.
Wie die russische Synchro früher, eine Person überspricht alle anderen Rollen.
Boah, polnische Mann-Armee.
Ja, da auch.
Toshiro Mifune, Ladies and Gentlemen.
Okay.
Was macht das denn für dich aus?
Hier war nochmal Toshiro Mifune. War ein bisschen aufgeregter.
Master of Sensitivity.
Sensitivity, was war die Frage? Entschuldigung.
Na, wie groß der Anteil dafür ist? Also ist ja jetzt relativ schwierig.
64%. Welcher Anteil?
Der Meister stört dich. Der hat ja eine gewisse Lauflänge in dem Film. Wie fließt das in die Bewertung des Films bei dir mit ein?
Der ist eine der zwei Hauptfiguren.
Okay.
Der Serienkiller ist, wie gesagt, teilweise komplett weg und taucht dann wieder auf. Der ist nur vereinzelt da, auch super besetzt. So ein rechtspießiger Typ mit Brille, total unauffällig. Mhm. Springt auch, als er mal gejagt wird, in so eine Toilette und zieht dann irgendwie seine Jacke aus und so, setzt sich seine Brille auf und sieht komplett anders aus. Ja, du sagst es. Ja, Dennis hat wieder seine Brille auf. Haha, Brillenschlange. Darauf hast du nur gewartet.
Ja, wart's ab. Gleich setze ich mir auch meinen Mundschutz auf und dann geht's hier aber los.
Klar, Kent. Ja, gut, siehst du, würdest durchgehen.
Ritsch, ratsch.
Ja, genau so. Und alles gut, bis auf den Meister. Mhm. Und wir gezeichnet ist nicht gut. Ist halt Slapstick. Ist halt bescheuert.
Ja.
Schade.
Slapstick mit Serienkillern verträgt sich nicht. Das ist wie Rotwein zu Fisch.
Hallo. Willst du die Brille mal rüber haben, oder was?
Ja, gib mal.
Ja, hol mal Punkte aus.
Matt Fate, Punkte. So. Geht übrigens eine Stunde 49, der Film. IMDb gibt eine 6,7. Ich habe keinen Metascore gefunden. Letterboxd bei einer 3,3.
Ich muss anfangen. Ich sag 4,5.
Das habe ich auch im Kopf.
Ich sag jetzt was anderes. Ich sag, das ist noch eine 5.
Damit liegt Erik richtig. Das ist noch eine 5.
Oh. Ja, dann ist klar, wer das Ding gewonnen hat, ne?
Hat das gerockt.
Das Geld kriegst du später.
Ist Erik im Lostopf?
Naja, klar, weil eben
stimmt,
war er mit Dennis gleich auf und jetzt.
Und demnach haben wir einen Unentschieden, oder was?
Richtig.
Ach, krass.
Ja. Stimmt, ja, jetzt habe ich einen halben.
Viel Spaß beim Raten. Ha.
So, das heißt, ich bin bei 3, Dennis bei 2, Erik bei 1,5 und Guess auch, entschuldige, 3,5 haben Guess und ich.
3,5 haben wir.
Ja, Dennis 2, Erik 1,5.
Erik, herzlichen Glückwunsch.
Gratulation. Danke.
Zum Einzug in den Lostopf. Good job, good job.
Yes.
Der letzte Tipp hat's gemacht. Mhm. Sonst hättest du das Treppchen teilen müssen.
Tja.
Mit dem Serienkiller da drüben.
Stimmt, in dem Rollkragenpulli heute sieht er schon verdächtig aus. So.
Ja.
Nee.
Schneid euch gleich klein.
Wir haben noch Wein im Kühlschrank, läuft.
Ja, also creepy Vibes auf jeden Fall, von der linken Seite. Zum Glück sitzen noch ein paar Leute dazwischen.
Dann ist Lecter hier.
Ja, passend zum Fantasy-Filmfest. Sieht ein bisschen creepy aus, schön.
Wen Lecter denn? Das funktioniert doch.
Nein.
There is a world where I could be overreacting.
Das passt wieder zum Outfit.
Ja. Ja.
Okay.
Toller Film.
Ja. Nächste ja, Fantasy.
Dennis, wo wärst du denn?
Bei vier.
Ah,
vier.
Gute Frage. Vier?
Mhm. Ja.
Okay. Hier wiederum am Zerreißen, Alter. Das soll mal einer verstehen, dein System.
Ja, ich kannte vorher Limbo schon, deswegen war ich noch enttäuschter.
Ja, stimmt. Meintest du ja auch.
Das hat mich echt fertig gemacht.
Die Reihenfolge macht's aus.
Das ist wirklich schlimm.
Und Limbo ist ja jetzt nicht lange her, oder? Das war ja sein letzter.
Der war da vorher. Ja, der lief, glaube ich, auch bei dem Fantasy Filmfest Nights, wenn ich mich nicht
täusche. Nein, ich glaube bei den Nights,
ja. Ja. Mhm. Mhm.
Aber den hätte ich gerne im Kino gesehen. So viel kann ich verraten, Alter.
Mhm. Jo.
Der macht schon was her.
Okay. Der,
vor allem komplett schwarz-weiß.
Mhm.
Also, kannst dich freuen.
Ja, bin gespannt.
Am Ende 3 Punkte.
Hm. Ja, ich hoffe, die Erwartungen sind jetzt nicht zu hoch, aber...
schon wieder so ein Rotz.
Ja,
ja, vielleicht wäre Lee dann bei Matt Fate bei 10. Mag sein. Sci-Fi-Scheiße, ja. Gut, aber einmal Sci-Fi-Scheiße müssen wir noch, glaube ich.
Ja.
Eine Episode nehmen wir noch auf.
Genau.
Aber jetzt erstmal hier. Das Mittelstück ist jetzt vollendet.
Mhm.
Habt ihr noch was?
Nö.
Nö.
Nope.
Next.
Outro.
Rinjauen.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Bewegt Bild Banausen.